Herr Jesus, wir wollen dir erstmal von ganzem Herzen für diese Tage danken. Danke, dass du es möglich gemacht hast. Wir haben jetzt irgendwie uns erwähnt und so viele Helfer und wir danken dir für jeden Einzelnen. Wir danken dir dafür, dass so viele Hände diese Tage möglich gemacht haben. Aber der größte Dank gebührt dir, dass du so viel Gelingen und Segen geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt nochmal auf dich fokussierst an diesem letzten Abend, dass wir uns nochmal auf dich ausrichten können, dass du uns Kraft und innere Freude zum Hören und Aufnehmen schenkst. Möchte ich bitten, dass du uns segnest, wenn wir jetzt im Lobpreis vor deinen Thron kommen. Amen.
Genau, während die Band schon mal vorkommt. Damit ihr darauf vorbereitet seid, wir werden einen etwas längeren Lobpreisblock haben als sonst die Tage. So circa eine halbe Stunde. Dann wird es auch noch ein Zeugnis geben, das mache diesmal ich. Und eine Möglichkeit, noch so frei im Gebet Gott zu loben vor den anderen. Aber wenn ihr davor schon das Bedürfnis habt, also zwischen Lied 1 und 2 oder so, irgendwie Gott lautstark mit eurer Stimme zu preisen, mit eigenen Worten, dürft ihr gerne wahrnehmen. Keiner muss so schüchtern sein. Wir sagen dann alle Amen dazu. Oder auch nicht. Genau, einfach frei. Und das ist schwierig, das zu sagen, ohne dass es doof ist. Ich will euch nicht befehlen, wie ihr euch fühlen sollt. Aber ich möchte euch irgendwie bitten, dass ihr euch einfach Freiheit nehmt. Also steht auf, wenn ihr stehen wollt und setzt euch hin, wenn ihr euch sitzen wollt und kniet hin oder legt euch auf den Boden. Das ist mir völlig egal. Hauptsache, und da sage ich später in meinem Zeugnis was dazu, Hauptsache, ihr habt euer Herz irgendwie beim Herrn. Das wäre mir ein ganz großes Anliegen. Und wir singen ihm zur Ehre und wollen ihm nochmal richtig Danke sagen für die ganzen Tage. Amen. Genau, ich darf euch oder ich möchte euch ein bisschen in die Reise mitnehmen, wo Gott mit meinem Herzen gerade hin will. Ich habe hier auf dieser Bühne schon viel erzählt, immer wieder mal bei Basislagertagen. Wer mich noch nicht so richtig gut kennt, ich bin irgendwie der Älteste im Mitarbeiterteam, bin auch schon rausgefallen auf der oberen Kante, war aber seit Beginn der Basislagertage bei jedem einzelnen Mal da. Und irgendwie habe ich die inhaltliche Leitung mittlerweile abgegeben an ein super, super tolles Team und bin noch zum Klavierspielen da, weil ich es nicht lassen kann. Okay, und ich habe schon viele Zeugnisse hier so gemacht. Ich bin nämlich eine Zeit lang freischaffender Künstler gewesen. Ich bin Opernsänger und einfach Berufsmusiker, jetzt mit einer festen Stelle. Auch das ist ein Wunder, finanzielle Versorgung und so Sachen sind ganz viele Sachen, wirklich wunderbare Sachen von Gott in meinem Leben passiert. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern was in meinem letzten Jahr so ein bisschen Gott mir gezeigt hat. Und zwar, schwierig anzufangen, ich bin grundsätzlich, auch wenn ich nicht so aussehe, ein eher schüchterner und ängstlicher Mensch. Und habe da auch durch meine Familie und so weiter wenig Selbstwert mitbekommen, für mich selber so. Und habe aber schnell gemerkt, dass ich ganz gut Musik machen kann. Das ging relativ früh los bei mir so. Mit Klavierspielen hatte ich ein Talent. Und später habe ich auch meine Stimme entdeckt. Und dann bin ich Opernsänger geworden. Und das ist auch irgendwie cool. Und man macht es ja auch gerne und in der Gemeinde und im Lobpreis und so kann man ja dann dienen und alle freuen sich dran und alle geben einem gute Rückmeldung. Aber was Gott in mir gezeigt hat, ihr merkt, es ist schwierig für mich das zu formulieren, dass mein Herz gar nicht ungeteilt bei ihm ist, so wie ich das gedacht habe. Wo ich gedacht habe, ja, ich singe für dich und ich spiele für dich und ich gebe dir so die Ehre. Und in Wirklichkeit, ganz tief in so einer Kammer in meinem Herzen, habe ich einfach nur gehofft, dass Menschen merken, wie cool ich spielen kann und dass die auf mich zukommen danach und mir sagen, hey Flo, du spielst voll super, das gefällt uns voll gut. Haben sie auch gemacht, hat auch funktioniert. Ich habe auch richtig viel geübt, damit Leute sowas tun. Und ich habe daran mein Ego bedient und mich so ein bisschen hochgezogen. Das hat mir Wert gegeben. Dann wurde ich auch ein bisschen mutiger und ein bisschen selbstbewusster und so weiter durch diesen Prozess. Aber es ist ungesund, es ist komplett ungesund, weil das hatte zur Folge, dass ich mich angefangen habe, dadurch zu definieren. Also, weil ich gut spielen kann, bin ich ein cooler Kerl. Weil ich gut singen kann und viel Applaus bekomme, bin ich ein guter, nicht Musiker, sondern Mensch oder eine gute Person. hat zur Folge, dass an den Tagen, wo ich einen Fehler mache am Klavier oder mich irgendwie verhaue, dass es klappt einfach irgendwie nicht so und ich kriege keine gute Rückmeldung, dann bin ich nur ein halber Mensch. Und das hat mich richtig deprimiert gefühlt. Oder ja, ich habe schon das eine oder andere Konzert so als Sänger auch mal verhauen. Und dann war ich total am Boden zerstört. Das ist eigentlich ein Unding. Oder noch schlimmer, wenn ich einfach nur heiser war, weil ich krank war, passiert manchmal so. Das, und statt dann zu sagen, ja, warte ich halt, aus Erfahrung geht es auch wieder weg, dann kann ich wieder singen, dann singe ich weiter, hat es mich total angekratzt, weil ich nicht singen konnte. Und ich habe mich aber über das Singen definiert. Und was, dann hatte ich nichts mehr, keinen Wert. Das ist nur ein Teil meines Herzens. Auf der anderen Seite habe ich alle diese Sachen, dass Gott mich liebt und so weiter, tausendmal gehört, wie ihr alle vielleicht auch. Und trotzdem habe ich gemerkt, jetzt gerade, das ist zwar eine Wahrheit in meinem Kopf, aber noch nicht in meinem Herzen angekommen. Da arbeitet Gott gerade an mir, dass ich sehe, ich habe tatsächlich ein Stück von dem, was ich so gemacht habe, auch für mich gemacht, um mich zu bedienen. In so einer was Heiligem und christlichem Wiener Gemeinde, wo man ja Gott lobt und so weiter, habe ich es geschafft, versteckt, und zwar so gut versteckt hinter der Fassade, dass ich sie selber gar nicht so bewusst gemerkt habe, einfach mich selber zu bedienen und mich hochzuziehen an diesen Sachen. Das ist irgendwie peinlich, das zu bekennen. Und weil ich die meisten von euch nicht regelmäßig sehe, kann ich das hier tun. Und ja, was ist denn jetzt passiert? Gott hat mir das gezeigt. Ich habe um Vergebung gebeten und versucht, Buße zu tun. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, genauso wie der Sam in seinem Zeugnis gesagt hat, da habe ich begriffen, wie das richtig geht und ab jetzt ist alles gut. Nee, ist es nicht. Diese Gedanken und diese Gedankenmuster, wo ich immer wieder neu, wo meine Seele sich versucht, an sowas festzuhalten, die sind immer noch da. Aber ich merke, dass Gott mir das immer wieder zeigt und dass es immer schneller geht. Also zum Beispiel, gestern habe ich ein Konzert gesungen in Durlach. Diese zwei Menschen waren dabei und haben dazu gehört. Und während des Konzertes, während ich gerade nicht dran war, saß ich so rum und habe zugehört. Und dann insgesamt ist es viermal während dieses Konzertes passiert, dass in meinem Kopf so ein Kino losgegangen ist, so komische Fantasien von, cool, nach dem Konzert werden alle auf mich zukommen und mich bejubeln oder irgendwie sagen, wie toll ich war. Und das war früher auch ganz oft so und ich habe mich dem hingegeben und habe das mir gewünscht und war enttäuscht, wenn es dann nicht so war. Und ich konnte, Gott sei Dank, gestern am Anfang des Gedankens schon sagen, nee, bitte nicht, ich möchte einfach nur für dich singen. Dann war es auch weg für eine Zeit. Dann kam es wieder. Dann habe ich wieder gesagt, nee Gott, ich gebe meine Gedanken und mein Herz jetzt bitte auch dir. Bitte hilf mir, dass ich einfach nur bei dir bin und nicht irgendwo mich selber wieder befriedigen will damit. Und viermal. Das ist ganz schön anstrengend. Aber immerhin merke ich, dass mein Herz auf einem Weg ist, wo ich das jetzt auch erkenne und merke, dass da ist was, was genau so komisch ist. Und ich lerne jetzt mit 39, dass ich einen Wert habe bei Gott und der unabhängig ist von irgendwas, was ich leiste und was ich tue und wie schön ich spiele und vor allem davon, wie geil mich alle finden oder so. Das ist völlig unabhängig. Ihr könnt auch nachher gerne zu mir kommen und mich loben. Mein Herz ist auf dem Weg, dass ich das dann verarbeiten kann und weitergeben kann. Das ist eine große Herausforderung. Deswegen fand ich es auch, hat mich das total getriggert heute Morgen, als der Emanuel gesagt hat, er konnte nicht lobpreisen, weil ich so schön Klavier gespielt habe. Da habe ich ganz kurz gedacht, Mist, habe ich wieder den Fokus auf mich gezogen. Dabei will ich doch schön spielen, weil ich da auch für Gott mache. Und das ist so ein schwieriges Ding, wo es auch kein super Schwarz und super Weiß gibt und wo ich auf dem Weg bin. Aber ich merke, dass Gott an mir arbeitet und ich glaube, dass er es an jedem Einzelnen von euch auch will. Und ich hatte auf dem Herzen, euch das zu erzählen. Ich weiß nicht, für wen das ist oder warum. Aber ich möchte mit euch zusammen das Lied Vor dir singen, weil da kommen solche Sachen nämlich vor. Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe. Da kann ich mich endlich entspannen, weil Gott mir den Wert, den er mir gegeben hat, einfach zuspricht und ich muss nicht mehr rackern und irgendwas tun, damit ich angesehen bin oder überhaupt wertvoll. Vor dir fallen meine Masken ab. Vor dir mache ich meine Fäuste auf, dass das, was ich festgehalten habe, dass ich das auch mal loslassen kann und mir das einfach von Gott geben lasse oder auch wegnehmen lasse. Genau, daher bedeutet mir das Lied ganz viel und ich freue mich, wenn ihr das mit uns singt. Und genau, nachher kommt noch eine offene Gebetszeit.
Seit Freitag sind wir hier, nicht alle, aber die meisten. Einheit 7 haben wir jetzt, also haben wir 6 hinter uns. Ein langer Weg, Und mir obliegt die Aufgabe, das heute nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Und ich will euch damit reinnehmen, indem wir zu Beginn beten. Vater, ich danke dir, dass du genau das bist, Vater. Und dass wir einfach nicht wissen, was das ist. Weil wir denken, Väter sind die, von denen wir uns irgendwann emanzipieren müssen. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns das in diesen Tagen klar gemacht hast, was für ein Vater du bist. Und dass du auch jetzt die Zeit, die wir vor uns haben, noch dazu nutzt, uns das noch klarer zu machen, wenn es noch nicht klar genug geworden ist. Wir danken dir, dass wir uns dir ganz anvertrauen dürfen. Amen. So, Tobi hat den Anfang gemacht. Und ihr erinnert euch, womit ist er gestartet? Mit dem guten Petrus, der eine Jesusbegegnung hat und der sagt, in dem Moment begreift, weiche von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und er hat uns von Paulus erzählt, der zweite große Apostel, der genau das Gleiche sagen kann. Was ich will, das Gute, das tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht will, das tue ich. Wer errettet mich nun von diesem Leib des Todes? Und Tobi hat uns gezeigt, Willenskraft bringt nichts. Und Verdrängung verändert auch nichts. Und er hat uns das nochmal ins Gedächtnis gerufen. Ja, es gibt da diese punktuelle Versöhnung der Beziehung am Kreuz von Golgatha in der Vergangenheit. Konkret geworden in unserem Leben, als wir Ja gesagt haben zu Jesus. Und es gibt diese punktuelle zukünftige Vollendung der Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Aber jetzt in der Gegenwart sind wir mittendrin in einem Prozess. Und wir haben gemerkt, wenn wir ihm aufmerksam zugehört haben, den Anspruch Gottes, dem können wir gar nicht gerecht werden, zu lieben wie Jesus, zu vergeben wie Jesus, vollkommen zu sein wie Jesus, im Geist zu wandeln, all das können wir nicht. Und er hat uns gezeigt, wo wir sind, ganz hier unten. Ich weiß nicht, wie du zu Jesus stehst, aber die meisten hier bekennen sich zu Jesus und trotzdem stehen wir so oft da unten. Und er hat einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, eigentlich brauche ich ein Dauerwunder. Weil ich kenne zwar Jesus, aber ich kann nicht Jesus. Es geht einfach nicht. Kriege ich nicht auf die Kette. Und dann kam Philipp Bartholomä und hat uns gesagt, was ist unser Problem? Da gibt es diese zwei Kreuze neben dem Kreuz. Auf der einen Seite die Gesetzlosigkeit und auf der anderen Seite die Gesetzlichkeit und das Evangelium ist mittendrin gekreuzigt, ewig zwischen diesen zwei Irrtümern. Und wenn ihr diese Liste euch angeguckt habt, diese Tabelle, die er uns mitgegeben hat, in die stille Zeit, in die Kleingruppenzeit, könnt ihr ja behalten, also für den Rest eures Lebens euch mitgegeben hat, dann hat man unten gesehen und da kam mein Schwager Sam und dann sagt so, Simon, komm mal her, ist das Absicht? Ganz unten steht nämlich auf beiden Seiten genau das Gleiche. Sagt, ist das, hat er da Copy and Paste vergessen zu ändern oder so? Ich so, nee, aber genau das kommt bei beiden raus. Beide selbst, also Gesetzlosigkeit wie Gesetzlichkeit, beide hängen am Ende am Kreuz der Selbstgerechtigkeit. Da landen sie beide. Unterschiedlich. Die, weil sie sagen, ich brauche Jesus gar nicht. Und die, weil sie sagen, ich brauche Jesus gar nicht. Die, weil sie sagen, ich habe ihn gar nicht nötig und die, ich will ihn gar nicht mehr nötig haben. Der hier, weil er sagt, ich bin doch gar nicht so schlimm, ich bin doch okay, wie ich bin. Und der sagt, ich will nicht ewig immer zu Jesus kommen müssen, ich will irgendwann mal selber okay sein können, wie ich bin. Beide gleiches Problem und sterben den gleichen qualvollen Tod. Und dann hat er uns gesagt, woran liegt es in seiner zweiten Einheit, also unserer dritten. Er hat gesagt, ja, wir haben diese vier Kapitel der Heilsgeschichte in absoluter Kurzform. Er hat gesagt, ja, wir haben da diese Schöpfung Gottes, der hat sich was gedacht. Aber da war ein Sündenfall. Da war ein Sündenfall. Und dann kommt die Rettung und irgendwann die Heimholung. Aber da ist dieser Sündenfall. Und er hat uns in ganz kleiner Kurzform das Evangelium in einem Satz genannt, wie wir es an der FDH reingedroschen bekamen und dann so aufsagen mussten, jetzt sagen wir es alle zusammen, in mir bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt hätte, aber in ihm bin ich geliebter, als ich jemals für möglich gehalten hätte. Und du kannst es ein bisschen umstellen, ein kleines bisschen andere Vokabeln, ist mir völlig wurscht. Aber das ist das Prinzip, dass er sagt, ja, wir müssen das erkennen, wir müssen das verstehen, wir müssen das begreifen. Als allererstes, da gab es diesen Sündenfall. Und auch Immi hat uns das heute nochmal klar gemacht, er durchzieht alles. Alles. Wie so eine Wildranke, die den ganzen Baum erdrückt. Das Kreuz hoch sich klammert und alles zu blättert. Zuwächst. Und er hat gesagt, ja, das Gesetz, denn da kommt natürlich der Christ gleich und sagt, aber sind nicht die Gebote Gottes gut? Er sagt, ja, das Gesetz ist gut, aber das Gesetz ist nur ein Spiegel, das uns zeigt, wo wir dreckig sind. Und der hier, der hat das Problem, dass er in den Spiegel nicht guckt. Ja? Ja? Der sagt, ich bin okay, wie ich bin. Der scheut sich vorm Spiegel. Aber ja, wir brauchen schon den Spiegel des Gesetzes, der uns zeigt, bist nicht okay, so wie du bist. Aber mit dem Spiegel Achselwaschen ist irgendwie schwer, ne? Hat er gesagt. Hat er recht. Was uns sauber macht am Ende, ist die Seife der Gnade. Und das hat er uns groß gemacht. Wie die Seife der Gnade uns reinwaschen kann. Und dann hat er uns gezeigt, wie dieses auf Jesus schauen, den in der Mitte, diese Gnade, wenn wir auf ihn gucken, wenn die uns groß wird, dass dann auf einmal Geiz, wir merken, Geiz, mit welchem Recht? Mir ist doch alles gegeben, also welche Notwendigkeit habe ich denn zum Geiz? Warum muss ich denn mein Geld zusammenhalten? Gott hat doch alles im Überfluss. Er ist doch der vermögendste Banker aller Welten. Warum muss ich meine kleinen Schärflein zusammenhalten? Oder Vergebung, da hat mir aber einer böse was angetan. Aber wenn ich den sehe und begriffen habe, wie sehr, ja, ich sündiger war, als ich jemals geglaubt hätte. Und dann bemerke, dass ich aber in ihm geliebter bin, als ich jemals für möglich gehalten hätte. Dass ich sage, was muss ich dem noch ewig nachklagen, was der mir mal damals angetan hat. Wenn ich doch verstanden habe, ich bin selber der größte Sünder gewesen, der als Feind geliebt wurde. Und er hat uns auch gezeigt, wie wenn Jesus uns alles ist, wir alles andere verpassen können. Und es uns mutig machen kann zu Entscheidungen. Weil, ja, jede Entscheidung ist eine Scheidung. Eine Sache, alle anderen nicht. Aber wenn Jesus meine Entscheidung ist, kann mir der Rest eigentlich gar nichts. Ja, und dann kam Immi. Und hat uns gestern Nachmittag nochmal gezeigt, wie diese Berufung Christi, wie die uns eigentlich adelt. Aber er hat uns auch klar gemacht, ja, wir müssen schon zu Jesus kommen. Er ist ein Stein, ein Fels. Aber er ist ein Eckstein oder ein Stolperstein. Und es ist die Frage, für uns, wollen wir uns wirklich zum Priester machen lassen von Jesus? Wollen wir uns wirklich senden lassen? Sind wir wirklich bereit, mit unserem ganzen Herz, mit unserer ganzen Kraft, unserer ganzen Zeit, unserem Körper, unserem Intellekt, mit all unserer Beziehungsfähigkeit, wollen wir uns wirklich diesem Jesus anvertrauen? Wollen wir uns dem wirklich mit all dem ausliefern, wirklich hingeben? Oder eher nicht? Und er hat ganz klar gesagt, er zwingt uns nicht. Jesus zwingt uns nicht. Ist unsere Entscheidung. Wollen wir das oder nicht? Und das, wenn man so hinschaut, merkt man, es ist gar nicht so leicht, obwohl wir fast alle, die meisten von uns, die sagen, jawohl, aber im Alltagsvollzug merken wir dann, will ich wirklich meinen Feierabend auch noch mit Jesus verbringen? Und ihr erinnert euch an heute, ne, wie so dieses Gefühl ist, diese Trennung, ne? Das ist jetzt meine Zeit und die Zeit ist noch für Gott. Und ne, wie dieses so, wie wir da so unsere Schachteln haben, wo wir sagen, das ist jetzt ungeistlich und ist jetzt geistlich und wie wir dann so merken, hey, ich bin doch zur Gänze Jesus ausgeliefert und sein. Und dann hat er uns groß gemacht, dass doch eigentlich, wenn wir genau hinsehen, wie es auch Philipp schon versucht hat und auch es natürlich auch Tobi schon nicht verbergen konnte, dass dieser Jesus bei genauerem Hinschauen doch eigentlich uns nur staunend macht. Und dass, wenn man ihn erst so richtig anschaut und ihn ergreift und begreift, dann ist gar nicht mehr so eine Last ist, berufen zu werden, sondern in Adel, eine Ehre. Weil wir zu Gottes Familie gehören dürfen, obwohl wir eben diese Feinde waren. Und dass man dann mehr und mehr versteht, dass das gar nicht unsere Entscheidung war für ihn, die wir getroffen haben, sondern seine Entscheidung für uns, schon vor Grundlegung der Welt, er uns erwählt hat. Und dann hat er uns dieses schöne Bild präsentiert von diesem in Christus bleiben, wie das Baby, dieser Embryo, dieser Fötus im Bauch der Mutter, geschützt, gewärmt, genährt, geborgen, verbunden durch die Nabelschnur. Und ihr habt so gemerkt, wir kommen so langsam, das Korsett, ne, schnürt sich so langsam auf und man kommt so langsam in die richtige Richtung. Ja, es fühlt sich wieder freier an und man fängt an zu verstehen, was dieses Evangelium eigentlich sein sollte und was die uns immer für Quatsch erzählt haben. Und dann hat er uns heute Morgen nacheinander diese zwei Bereiche Beruf und Beziehung hat gezeigt, wie krass, wenn wir das begriffen haben, alles durchdringen kann. Meinem Beruf auf einmal eine ganz andere Würde geben kann, ob ich dafür bezahlt werde oder nicht. Ob mein Chef nice ist oder nicht, ob meine Kollegen cool sind oder nicht. Ob ich die Arbeit besonders fix mache oder eher langsam. Dass auch meine Beziehungen auf einmal, ob ich Single bin oder in einer Beziehung, dass Sexualität, dass all das, wenn es von Christus durchdrungen ist, auf einmal gar nicht mehr so ein Krampf ist, sondern auf einmal so, wow, man merkt, diese ganzen Lügen werden entlarvt, dieser ganze Efeu wird geschnitten und auf einmal sehen wir wieder dieses Kreuz und freuen uns an unserem Herrn. Und dann kommen wir so ganz nach hier oben und sind so auf dem Höhepunkt von, ja, das will ich. Das wollen wir doch. Und dann sagst du so, yes, wenn ich jetzt hier weggehe, dafür komme ich auf die Basislagertage. Ab morgen bin ich ein besserer Evangelist und bin Zeugnis, obwohl ich introvertiert bin, weil es sind die anderen alle ja eh auch. Und ich werde auf meiner Arbeit jetzt ein Zeugnis sein und einen Unterschied machen. Und meine Ehe, ja, ich werde jetzt mir immer jeden Morgen nach dem Aufstehen bewusst machen, dass ich Christus geheiratet habe und nicht meine Traumfrau. Und dass ich sie liebe, so wie Christus mich liebt. Und dass sie sich mir unterordnet, wie, ja, sie sich ja Christus unterordnet, das ist ja gar nicht Schlimmes. Und es gar nicht darum geht, dass ich sie zuerst liebe, damit sie sich unterordnet. Und ich sie erst liebe, wenn sie sich mir unterordnet, sondern wir uns dem Christus beide unterordnen und es dann alles überhaupt kein Drama ist. Und das schaffen wir dann. Und dann dauert es nicht lange und du brauchst die nächsten Basislagertage. Hey, die kommen eh, gute Nachricht. Aber das würde ich gern verhindern. Weil es passiert immer wieder. Immer wieder. Und dann stehst du nämlich wieder hier unten und fragst dich, wie am Anfang. Können wir wieder von vorne anfangen. Ihr erinnert euch. Tobi hat es uns so schön vor Augen geführt. Da steht, Petrus hat eine Jesusbegegnung und stellt fest, weiche von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und Paulus sagt, das Gute, das ich will, ich schaff's nicht. Das Schlechte, was ich nicht will, ich mach's. Wer errettet mich von diesem Leib des Todes? Und dann müssen wir nochmal Philipp einladen, dann holen wir nochmal Immi dazu. Und dann stehen wir wieder hier und dann fällst du wieder hier runter. Und du stellst dir immer wieder diese Frage, wer errettet mich von diesem Leib des Todes? Und dann ist die Antwort, Jesus. Langweilig, sagst du. Richtig langweilig. Und ich sag dir, was bist du religiös? Was bist du religiös? Was hängst du an diesem Kreuz hier, dass dir der nicht reicht? Ihr erinnert euch an letztes Jahr. Da war das Ende fast gleich. Petrus geht übers Wasser. Ganz ehrlich, den tiefen, unendlich weiten, dunklen, finsteren, kalten Ozean der Sünde können wir nicht überschreiten, können wir nicht durchschwimmen. Da können wir kein Boot für bauen, uns keine Luftblase für aufpusten. Geht nicht. Das klappt einfach nicht. Das hat auch bei Petrus nicht geklappt. Der ist nicht übers Wasser gelaufen, weil er sich angestrengt hat, sondern, und das immer wieder, bei diesem Höhepunkt, auf Jesus gucken. Auf Jesus gucken. Er hat auf Jesus geschaut. Und das ist das Problem. Solange wir dann wieder auf uns schauen und sagen, jetzt, das mache ich. Und zwar auf das Ergebnis schauen, was wir uns wünschen in uns. Wie wir gern wären. Auf das Ideal von uns selbst. Das, wie wir uns vorstellen. Dann sind wir wieder hier. Was machen wir jetzt? Und ihr erinnert euch ans letzte Jahr. Was macht Petrus? Er schreit um Hilfe. Und da gibt's einen, der ihn errettet und ihn rauszieht. Richtig? Jesus. Aber das Problem ist, wir rufen einfach so selten. Weil es uns so schwer fällt, uns unsere Hilflosigkeit einzugestehen, weil wir so sehr an diesem Kreuz oder an diesem Kreuz hängen und es uns bequem gemacht haben. Es ist so schwer zu rufen. Aber ja, der Weg über dieses Meer der Sünde, den kann man nur gehen im Blick auf Jesus. Und das Problem ist, ja, immer wieder gucken wir weg. Und das ist so, ne, Tobi hat es uns doch am Anfang schon gesagt, es ist ein Prozess. Und wir wünschen uns aber das Ergebnis immer schon. Ich sag so, oh, und dann gucke ich die, wen auch immer ihr anguckt, ist mir egal, wen ihr anguckt und wo ihr sagt, so wäre ich gern. Und dann schaut ihr, was muss ich noch tun, um da zu landen? Dann guckst du dir wieder dein Ideal an, was muss ich machen, um das zu erreichen? Und dann liest du vielleicht auch gute Bücher, was tun andere, um das zu erreichen? Und du wirst wieder hier landen und hier starten müssen. Aber Jesus kann dich rausretten. Ruf doch mal um Hilfe. So wie es Flo gemacht hat. Gestern. Viermal hat er um Hilfe gerufen. Viermal wurde er rausgezogen. Hilfe, ich will nicht bejubelt werden. Hilfe, ich will doch nur für dich singen. Hilfe, lass das doch. Hilfe, nimm das von mir. Und Gott hat sich rufen lassen. Denn ja, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber wir denken immer, das ist einmal. Und das ist immer so katholisch. Einmal und dann sind wir im Haus. Und da müssen wir es jetzt auch hinkriegen. Nee, immer wieder, jeden Tag neu, ist seine Gnade groß für uns. Und dann stellst du dir die Frage, ja, aber was ist denn dann das Wachstum im Glauben? Ja, das Wachstum im Glauben, das ist genau das. Immer schneller, immer öfter, um Hilfe zu schreien. Und irgendwann immer mehr Lügen durch Christi Blick entlarvt zu bekommen und immer länger den Blick zu Christus zu halten. Und ja, das geht dein ganzes Leben. Du wirst nicht darüber spazieren und die ganze Zeit immer nur den Dauerblickkontakt halten. Es braucht diesen immer wieder neuen Hilferuf. Aber das ist Wachstum im Glauben, dass du schneller um Hilfe rufst, früher um Hilfe rufst, öfter um Hilfe rufst, in der Situation um Hilfe rufst und nicht erst danach um Vergebung bittest. Ist ja gut. Aber dass du dann auch irgendwann nicht mehr in allem um Hilfe rufst, weil du gar nicht so früh wieder auf deine Wellen guckst, auf dich guckst, sondern länger mit ihm läufst und gehst und dann die Erfahrung machst, Christi Joch ist gar nicht so schwer eigentlich. Das ist gar nicht so schwer. Ich brauche doch nur um Hilfe rufen. Er ist doch da. Ich brauche ihn doch nur angucken und das verändert mich. Ich muss mich gar nicht verändern. Er verändert mich. Und dann wirst du irgendwann begreifen, dass Gott wirklich ein Vater ist. So wie mein kleiner Sohn. Der weiß, wenn er an meiner Hand geht, dann kann er Quatsch machen. Wenn er an meiner Hand geht, kann er 2 Treppenstufen auf einmal gehen. Papa hält mich ja. Dann kann er Sachen balancieren, die er sich sonst nicht traut. Leitern hochklettern, die er sonst nicht schafft. Hindernisse überwinden, die er alleine nicht hinbekommt. Ist für den völlig klar. Steht er irgendwo und kommt nicht weiter? Papa, helfen. Helfen. Und das ist der Punkt. Ihr Lieben, wir müssen gar nicht die Vorbilder im Glauben sein. Wir müssen gar nicht die Väter im Glauben werden. Wir müssen begreifen, dass Erwachsenwerden im Glauben immer mehr Kindsein des Vaters bedeutet. Aber das fällt uns super schwer, weil, wie ich es am Anfang gebetet habe, in unserer Welt sind Väter die, von denen wir uns irgendwann lösen müssen. Und bei uns heißt Erwachsenwerden selbstständig werden. Bei uns heißt Wachstum nicht mehr um Hilfe rufen müssen. Aber Jesus ist nicht wie in dieser Welt, sondern genau anders. Die gute Nachricht ist genau andersrum. Bei Jesus darfst du Baby werden. Und je mehr Baby du geworden bist, desto mehr Vater wirst du für andere im Glauben. Nicht, weil du Vater im Glauben werden wolltest, sondern weil du auf Jesus blickst und an seiner Hand gehst. Ich will noch beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass du dich eben so vorstellst als Vater. Aber das fällt uns so schwer zu erkennen und begreifen, dass du nicht mehr willst als unser Vater sein. Aber wie schon Adam, wie schon Satan, wir wollen selber alleine wie unsere Kinder irgendwann alleine und selber rufen. Und wie wir als Kinder alleine und selber gerufen haben. Und Herr, du siehst unser Seufzen. Du siehst, wie sehr wir uns wünschten, wir wären schon am Ziel. Aber Herr, wir danken dir, dass du uns diesen Prozess zugestehst. Du erwartest von uns gar nicht, dass wir heute schon erwachsen sind im Glauben. Sondern du nimmst dir die Zeit, die du auch dir mit Mose genommen hast. 40 Jahre beim Pharao, 40 Jahre bei den Schafen. Du hast alle Zeit der Welt, uns zu verändern. Wir haben es eilig. Weil wir eben doch kleine Adams und Evas sind, die sagen, ich will selber, ich will alleine. Ich will ohne Gott Gott zufriedenstellen können. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns immer wieder aus unseren Wassern herausziehst und dass du es uns groß werden lässt in unseren Augen, um Hilfe zu rufen und nicht gering. Dass du uns verständlich machst, was das für ein Glaubensakt ist, wenn Dämonen im Namen Jesu fliehen müssen, dann ist es auch dein Name, der uns in der Versuchung, in den Schwierigkeiten, in den Nöten, in den Herausforderungen herausrettet. Und ich bitte dich, dass du ja, uns das immer wieder neu erfahren lässt und uns nachgehst, wo auch immer wir uns hin verirrt haben, wie du es versprochen hast. Wir danken dir, dass dein Joch leicht ist und du eine gute Nachricht hast. Amen.
Vielen, vielen Dank euch allen. Richtig cool, dass ihr euch getraut habt und uns alle habt teilhaben lassen an dem, was euch besonders bewegt hat und was euch groß geworden ist. Wir wollen jetzt noch zusammen Abendmahl feiern und dazu übergebe ich an Tobi und Simon, beziehungsweise erstmal an Tobi.
Ja, das ist schön, dass wir das in so einer großen Runde machen dürfen. Ich liebe das Abendmahl zu feiern. Das ist schon was Besonderes, was uns Gott da mitgegeben hat. Das nochmal so real und so wissen, dass Jesus das ja selber gemacht hat, so miteinander zu feiern, zu schmecken und so auch auf eine besondere Weise ganz tief daran erinnert zu werden, wie wir eins sind mit Jesus und er Teil von uns ist und was er gegeben hat. Und wenn man so viele ist, braucht man aber trotzdem ein bisschen Struktur. Und ich sage das einfach am Anfang, dann brauche ich später nicht mehr erklären. Wir machen das dann so, dass wir das Brot einfach durchgeben und dann dürft ihr es gern weitergeben. Und wenn aus welchem Grund auch immer du beim Abendmahl nicht mitfeiern magst, dann gibst du es einfach so weiter, ohne dir ein Brot zu nehmen. Und beim Wein könnt ihr dann einfach an die vier Stationen kommen und euch den selber holen, beziehungsweise Wein oder Traubensaft, so wie man das halt heutzutage macht. genau. Und wir singen jetzt gleich ein Lied, davor noch ein kurzer Gedanke und dann sage ich danach nochmal 2, 3 Sätze, vielleicht auch 4, 5 zum Abendmahl. Lukas 22, Vers 15 steht: Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Ich finde, es ist so ein schöner Satz. Er war Sohn Gottes. Aber er hatte eine richtige Sehnsucht. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, muss man es eigentlich übersetzen, wie so doppelt gemoppelt. Und ich denke so, krass, wieso hast du denn als Sohn Gottes so eine Sehnsucht nach uns? Das ist doch schön. Und das waren die ersten Jünger. Und wir sind eingereiht als lebendige Steine in diesem Bauwerk. So dürfen wir auch wissen, so sagt Jesus auch zu uns. Und wir sind von ihm eingeladen. Und eingeladen bist du dann, wenn du ein Ja zu Jesus hast. Wenn du das von Herzen ihm gesagt hast und sagst, ja, du bist mein Gott. Ich gehöre dir. Ich will Kind Gottes sein. Und dazu bist du grundsätzlich eingeladen, Ja zu Jesus zu sagen, falls du das nicht gemacht hast. Das ist ein Abendmahl, eine wunderschöne Art und Weise, das auszudrücken, zu unterstreichen. Aber wenn du nicht an dem Punkt bist, dann ist das die erstere Frage. Und bis du die geklärt hast, macht es dann auch keinen Sinn, Abendmahl zu feiern, weil damit feiere ich, dass ich zu Jesus gehöre. Wenn ich dann dazu gehöre, dann macht es einfach keinen Sinn. Vielleicht ist es dann ein Impuls für dich, jetzt hier dabei zu sein und darüber nachzudenken, falls es der Fall ist. Und jetzt loben wir unseren Gott mit einem Lied, das uns damit reinnimmt, was Jesus für uns gegeben hat. Ja, 1. Korinther 11. Er schreibt Paulus einiges zum Abendmahl, zitiert auch die Worte, wie Jesus sie zu seinen Jüngern gesagt hat. Und dann kommentiert er das in einem Satz. Da schreibt er dann: Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Denn so oft ihr von diesem Brot esst. Und in dem ganzen Kapitel wird deutlich, das ist schon was, was Jesus sich gedacht hat, dass wir das in Gemeinschaft machen. Miteinander ist nicht nur meine individuelle Begegnung mit Jesus, es ist unsere individuelle Begegnung mit Jesus. Diese zwei Dimensionen, das ist so schön in solchen Tagen, oder? Da schmecken wir so ein bisschen mehr, was christliche Gemeinschaft eigentlich sein kann. Und wir haben mit unserer kulturellen Prägung so eine Schwierigkeit zu leben, was sich Jesus eigentlich gedacht hat. Diese Innigkeit, die Gott für seine Gemeinde sich eigentlich vorgestellt hat, ist so unfassbar schön, so unfassbar tief. Lass uns das jetzt genießen, lass uns das auch mitnehmen. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Steig, oder? Wir setzen ein geistliches Statement in dieser Welt, vor der unsichtbaren Welt, über das, was Jesus getan hat, wenn wir Abendmahl feiern. Und zwar bis er kommt. Liebe das, wie im letzten Vers hier. Es hat immer auch eine Hoffnungsperspektive. Irgendwann wird Jesus da sein. Bis dahin machen wir das. Und irgendwann machen wir es nicht mehr in der Form. Dann sind wir da. Dann ist es alles bei ihm vereinigt. Und er wird alles in allem sein. Und in den Einsetzungsworten selbst, die davor stehen, die ich euch später vorlese, da steht zweimal, dass Jesus gesagt hat, dies tut zu meinem Gedächtnis. Erinnern ist neben Gemeinschaft, Verkündigung und Hoffnung die eine vierte Abendmahlsperspektive, die Jesus selber so richtig betont. Und die Frage ist dann, was erinnern wir uns eigentlich? An einen neuen Bund, diesen Vertrag, in den wir reingekommen sind, an Vergebung der Sünden, dass wir so heilig, so gerecht wie Jesus sind, ist ja unfassbar, an was wir uns da eigentlich erinnern. Und wie du es vorhin gesagt hast, ist so schön, finde ich, das war gar nicht so viel Neues, aber ein bisschen mehr Freude dran. Und Petrus nennt seinen ganzen Dienst manchmal einfach erinnern. Erinnern, ich erinnere euch an die Wahrheit, die ihr ja schon habt. Und daran wollen wir uns an das erinnern. Aber ich glaube, am wesentlichsten, und das kam in den Tagen immer wieder raus, steht, glaube ich, im Zentrum, dass wir uns an das erinnern, wer Jesus ist. Und das auch tiefer erkennen dürfen. An diese, in meinen Augen, so unfassbare Liebe. Was da am Kreuz geschehen ist, das übersteigt doch alles, was wir uns vorstellen können. Er war pures Leben und kam einfach in den Tod rein. Als Licht, einfach in Finsternis. Es ist so ein unfassbarer Kontrast, dieses Evangelium, diese Kraft, die da dahinter steckt. Und ich habe euch ein Video, das mich immer mal wieder, wenn ich es anschaue, sehr bewegt. Das sind sehr ausdrucksstarke Bilder. Über diese Wahrheit des Evangeliums und über diese Kraft und diese Freiheit, die da drin steckt. Und wenn ihr es anschaut, mache ich euch immer Mut, dass ihr das zusammenhaltet. Wow, das hat Jesus an mir getan. Und wow, diese Kraft ist in mir jetzt noch am Werk. Und das schauen wir uns miteinander an jetzt. Jesus wurde hässlich, damit wir schön werden. Verflucht ist, der am Holz hängt. Wir wissen diesen Kontrast ja gar nicht, wie es ist, ein göttliches Herz zu haben in dieser reinen Form, wie es ganz am Anfang dieses strahlende Herz war. Ich finde das so tief. Diese Kraft der Liebe. Die hat uns zu Kindern Gottes gemacht und die will uns Tag für Tag ausrüsten, begleiten und zu neuem Leben freisetzen. Lasst uns feiern miteinander. Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Der Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, nahm Brot und als er gedankt hatte, brach er es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast, Herr Jesus Christus. Ich danke dir für diesen Kampf und ich danke dir, dass du dein Leib hast zerbrechen lassen. Amen.